Ja, da musste ich mir jetzt doch eine kleine Träne nochmal aus den Augen reiben, bevor ich hier hochging, damit ihr mir das nicht anseht. Es ist so schön, dass ihr hier vorne sitzt. Es ist so schön, dass meine Wünsche sich erfüllen. Es ist schön, ist Renate da? Renate ist nicht da. Leider nicht, die Uta schüttelt im Kopf. Gell? Ich hätte fast die Renate auch nochmal unter uns eigens begrüßt. Nimmst du bitte liebe Grüße mit. Die Renate hat auch eine Form von einem Weg, den sie gegangen ist. Grüße sie bitte ganz lieb von ihrer Gemeinde heute Morgen am Ostermorgen. Rufst du nachher noch an oder so, sagst du was Schönes. Und ihr seid schön bunt an Ostern angezogen. Das ist auch gut. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich so erlebt habe. An meiner ersten Dienststelle, ich war so um die 30 rum, so frischer Pastor, zum ersten Mal so richtig quasi in Verantwortung. Da hatten wir im Bezirk Nagold, Gemeinde Ebenshausen, ein Lebenszentrum. Lebenszentrum Ebenshausen, da kamen Junkies und Drogenabhängige oder alkoholabhängige vormalige Männer so nicht mehr zum Entzug. Sie waren schon entzogen und kamen dann sozusagen in diese Reha-Einrichtung. Und durch das, dass ich Pastor war auf diesem Bezirk, hatte ich natürlich immer wieder auch mit diesen Leuten zu tun. Einer von ihnen war auch bei uns im Hauskreis und so. Und einer dieser ehemaligen Junkies hat mir einen Brief geschrieben damals, den ich super eindrücklich fand. Und ich dachte, der passt gut zu Ostern. Ich möchte euch von diesem Brief, der auch sehr persönlich ist, einfach ein paar Sätze vorlesen. Er schreibt, dass die Welt nicht in Ordnung sei, weil der Tod zu ihr gehört. Und hört mal so kurz ein bisschen auf diesen Brief von eben jenem vormaligen Junkie, der mich sehr beeindruckt. Er schreibt, obwohl ich gerade heute vom Ableben eines Leidensgefährten erfuhr, habe ich den Eindruck, mein innerer Kosmos hält sich auf. Trotzdem ist die Welt nicht in Ordnung, denke ich, weil der Tod zu ihr gehört. Adam missachtete den Willen Gottes und ließ sich dazu hinreißen, den Apfel zu essen, die Frucht des Wissens, woraufhin der Allmächtige beschloss, ihm verschiedene Dinge zu zeigen, das Licht ebenso wie die Finsternis. Adams Kinder lernten zu jagen, den Boden zu bestellen, sich vor der Kälte des Winters zu schützen, sich mit Hilfe des Feuers Essen zuzubereiten, Waffen herzustellen und Hütten zu bauen. Gott wollte ihnen eine vielseitige Bildung zukommen lassen, machte sie mit 1 Million Möglichkeiten vertraut, zu leiden und zu sterben. Ermutigte sie, Sprachen zu lernen, Schreiben und Lesen zu lernen, Chemie und Physik, die Geheimnisse des genetischen Codes. Und er setzte sie dem Entsetzen von Gehirntumoren, Beulenpest, Tripper, wuchender Bösartigkeit und Sucht aus. Man wollte Erleuchtung und Wissen. Ja, Frank, Gott war gerne bereit, alle entsprechenden Wünsche zu erfüllen. Er ist ein hingebungsvoller Lehrer, der seinen Schülern all das Wissen mit all seinen exotischen Details aufbürdet, dass sie manchmal das Gefühl haben, davon zermalmt zu werden, wie Max, mein Leidensgenosse. Gewiss wird mein Herr die Menschheit nicht vom Tod befreien, nur weil ein stillgelegter Junkie viele Tote für Ungerechtigkeiten hält. Vielleicht, lieber Bruder, gehen wir aber auch nur daran kaputt, was wir verstehen. Und vielleicht darf ich schon ganz schön lange ins Licht schauen und vermisse die Schwärze gar nicht mehr, welche ich viele Jahre in mir trug und welche dunkler war als jene Finsternis aus Adams Tagen. Ich durfte, so schreibt er am Ende dieses Briefes, ich durfte die Fenster aufmachen, hinaustreten in die endgültige Freiheit. Noch beim Fenster schließen sehe ich meine Weggefährten, wie sie die Augen verschließen, denn das Licht könnte sie blenden. Sehr beeindruckend. Diese Worte passend zur Osterbotschaft der Bibel, wie die Faust aufs Auge. Und darum, jetzt muss ich euch leider nochmal zuhören, zumuten. Jetzt lese ich euch einen biblischen Text, der dazu, wie ich finde, super passt. 1. Korinther 15. Ich möchte euch bitten, hört ihn nochmal an. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Und danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn es muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Okay, jetzt musst du da lang zuhören, gell? Aber ich kann jetzt noch nicht gleich Amen sagen. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. So schreibt es Paulus im Auferstehungskapitel 15 des 1. Korintherbriefes. Und nochmal den Satz des Ex-Junkies daneben gestellt: Es ist die Welt nicht in Ordnung, denke ich, weil der Tod zu ihr gehört. Der Tod. Dieser blöde Kerl. Letztens war ich wieder mal in seiner Nähe, als ich am Bett einer Sterbenden saß. Und dabei ist mir schmerzlich wieder klar geworden, dieser letzte Feind, der Tod, der ist ganz schön aktiv. Und wenn er sich auch nur die Schleimbeutelentzündung meines linken Ellenbogens bemerkbar macht. Auch eine Krebsdiagnose ist nichts anderes als ein Vorgeschmack des Todes. Alle müssen wir mit dem Tod, diesem großen Störenfried, irgendwie zurechtkommen. Wir alle müssen mit ihm leben. Und wir werden ihn auch alle sterben. Das ist die harte Realität. Solange wir die Erfahrung des Todes machen, und sei er nur am Grauansatz der Haare, herzlich willkommen. Solange ist es noch nicht so, wie es sein soll. Und solange wir an uns selbst den Tod spüren, und sei es nur an der faltig werdenden Haut oder an den Altersflecken, herzlich willkommen. Solange ist es noch nicht so, wie es sein soll. Solange wir noch den Tod vor Augen haben, solange hinkt diese Welt. Und solange diese Welt nach Erlösung schreit, und das Schreien kommt mir in unseren Tagen ziemlich laut vor. So lange ist es nicht so, wie es Gott mit dieser Welt gewollt hat. Solange der Tod diese Welt durchzieht und überall seine Gerüche hinterlässt, solange ist und bleibt er unser Feind. Immer wieder müssen wir ganz schön hart lernen, ganz schön hart lernen. Es gibt dieses Paradies auf Erden nicht. Der Tod und alle seine Kumpels, die er so im Schlepptau hat, sind quicklebendig. Jeder, der meint, auf Erden das Paradies bauen zu können, muss kläglich an diesem letzten Feind scheitern. Denn wie sie in Adam alle sterben, schreibt Paulus. Wisst ihr? Und weil das mit diesem Tod so ernst ist, darum hat die Botschaft von Ostern einen so unglaublichen Gehalt. Unglaublich. Weil es mit dem Tod in der Tat so ernst ist, Darum stürzt Ostern den Tod in seine größte Krise. Weil es mit dem Tod tatsächlich so ernst ist, dass wir jeden Tag auf ihn stoßen. Und sei es nur der Hamster, der stirbt, oder die altersschwache Katze, die keinen Hunger mehr hat. Genau darum ist Ostern so umstürzend. Und darum haut es dem Fass den Boden aus. Wirklich dem Fass den Boden aus, wenn Paulus schreibt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Echt jetzt? Das Evangelium von Ostern steht kreuz und quer zu all unseren Erfahrungen, die wir mit den vielen Ablegern des Todes machen. Da mache ich einen Besuch im Krankenhaus. Und das ganze Krankenhaus kommt mir vor wie der verzweifelte Versuch des Menschen, das zu retten, was letztlich nicht zu retten ist. Das Leben ist nicht zu retten. Und die Osterbotschaft ist, Jesus rettet uns vor dem Tod. Und zwar ein für alle Mal. Wer an ihn glaubt, der hat bereits das ewige Leben. Jetzt schon. Johannäisch gedacht. Johannes argumentiert so in seinem Evangelium. Wer jetzt an ihn glaubt, der hat schon das ewige Leben. Ihr kennt das, das ist echt eine Nachricht aus einer anderen Welt. Das Evangelium von Ostern steht kreuz und quer zu all unseren Erfahrungen. Aber wer an ihn glaubt, der hat dieses ewige Leben. Das ist echt eine Nachricht aus einer anderen Welt. Ihr kennt das, da informiere ich mich gerade zwecks einer Geldanlage. Trump lässt grüßen, führe alle Formalien in die Wege, kläre das ab und nur schreibe schön und so. Und zugleich merke ich, wie mir die eigene Zukunft ich gar nicht schaffen kann. Keine Chance. Die Osterbotschaft beißt die Geldanlage. Nur Ostern, nur Jesus kann uns eine echte Zukunft schaffen. Paulus meint, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ach, was soll ich sagen? Ostern ist mehr, als wir verstehen, viel mehr. Ostern ist die große Intervention Gottes. Ostern ist Auferstehung von den Toten. Versteht ihr wirklich die Auferstehung von den Toten? Echt jetzt? Wir glauben es nicht. Irgendwie. Was ist das denn für eine unglaubliche Nachricht? Ostern knockt den Tod aus. Der Tod ist getötet. Der Tod ist nur noch eine Karikatur. Paulus brennt unter den Nägeln, den dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt dadurch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Merkt ihr diese Siegessprache? Lasst uns das also nochmal festhalten heute Morgen. Kriegen wir das hin? Ostern ist kein Hasenfest. Wie es ein Muslim in Deutschland vermutet hat, als er beobachtete, wie an Ostern alles verrückt nach Osterhasen und Ostereiern sucht. Der dachte wirklich, es sei ein Hasenfest. Ostern ist etwas anderes als Ostereier suchen und Osterbasare veranstalten. Ostern ist der Sieg über den altbösen Feind, den Tod, diesen fiesen Kerl. Ostern ist die berechtigte Hoffnung über den Tod hinaus. Sollten wir ein Hasenfest daraus gemacht haben, ist das unsere Schuld. Dann ist das eine klägliche Beschreibung dessen, wie wenig wir mit Ostern anzufangen wissen und wie schwer wir uns mit dem Glauben tun. Ostern gibt Zukunft. Jesus gibt Zukunft. Und Paulus ist immer noch geplättet, wenn er von Gott sagt, es gibt nichts, nicht einmal den Tod, der nicht unter seinen Füßen steht. Krass. Also, der erstmalige Sieg über den Tod fand an jenem Morgen in Jerusalem statt, an dem der tote Fels weggerollt wurde. An diesem Morgen fand eine dieser mächtigen Interventionstage Gottes statt. An jenem Tag, als Jesus zukunftsfähig wurde, hat Gott dem Tod die Flügel gestutzt. An jenem Tag hat dieser fiese Kerl so Prügel bezogen, dass er es seither nicht mehr vergessen hat. Seit jedem Tag der Auferstehung Jesu tickt die Welt anders. Nichts und niemand wird diese grandiose Gotteszukunft aufhalten können. Das glauben wir, wenn wir es glauben. Nichts und niemand wird diese todlose neue Welt aufhalten können. Alle Knie, wir haben zwar wieder gesungen, am Freitag sind ein paar gekniet beim Abendmahl, wie fand ich das schön. Alle Knie werden sich beugen müssen vor dem, dem alles unterworfen ist. Das begann mit Ostern und ihr werdet wirklich zugeben müssen, das ist nicht gerade wenig. Das ist nicht gerade wenig. Wir haben so eine gute Nachricht. Wie werden wir sie denn glauben? Als im Jahr 1969 die amerikanischen Astronauten von der ersten Mondlandung zurückkehrten, erklärte damals Präsident Nixon, Zitat, das ist das größte Ereignis der Geschichte der Welt seit den Tagen der Schöpfung. Auf diesen Ausspruch erklärte damals der bekannte Volksprediger Billy Graham, das hätte der Präsident nicht so richtig bedacht. Das war die Zeit, wo man den Präsidenten noch widersprochen hat. Denn, so Graham, die Geburt, der Tod und die Auferstehung Jesu Christus seien das größte und bedeutendste Ereignis der Weltgeschichte. Es ist nicht überliefert, wie Nixon darauf reagiert hat. Kommt dir das in den Sinn? Wenn du nach dem größten Ereignis der Weltgeschichte gefragt wirst, ehrlich jetzt mal, kommt dir das dann in den Sinn? Kommt dir das als Antwort in den Sinn, dass das größte Ereignis der Weltgeschichte mit Jesus, mit Ostern zu tun haben könnte? Ja, ich wäre gespannt. Eben weil der Tod so richtig eine auf die Mütze bekommen hat und sich seither nicht mehr davon erholt hat, auch wenn er noch so mächtig, und das möchte ich nicht verharmlosen, auch wenn er noch so mächtig strampelt und nachtritt, darunter leiden wir auch. Okay, wem das von euch jetzt so vollmundig vorkommt, was ich bisher über den Tod und über Jesus gesagt habe, dem sei gesagt. Ich kann dich verstehen. Ostern ist echt der Hammer. Ich kann dich verstehen. Und ich muss zugeben, wäre ich Reiseführer, ich könnte euch nicht zu diesem größten Ereignis der Weltgeschichte hinführen und es euch zeigen, wie ich euch die Pyramiden von Ägypten oder das Himalaya-Gebirge zeigen könnte. Das größte Ereignis der Weltgeschichte ist nicht nachprüfbar, nicht beweisbar. Ostern existiert, verzeiht mir diese vielleicht etwas komische Formulierung, ich finde sie cool, Ostern existiert in glaubender Verborgenheit. Verborgenheit, ja, es ist verborgen. Der Glaube kann sie einsehbar machen, dass der Glaube dafür verantwortlich ist, dass sie aus ihrer Verborgenheit herauskommt. Nicht für alle sichtbar, nicht nachprüfbar, nicht messbar, nicht logisch vermittelbar, auch weil unser Denken in der Zwischenzeit immer mehr davon verseucht worden ist, dass es nur das zu geben scheint, was uns vor Augen ist. Unser Horizont ist für Ostern im Grunde zu eng bemessen. Das ist der Grund, weshalb so wenige etwas mit Ostern anzufangen wissen, weil es sie und im Grunde auch uns überfordert. Weil es nicht leicht ist, in unseren Horizonten einzugehen, weil es eben anders ist. Weil es so irreal erscheint. Weil es so ist wie ein Fenster öffnen in eine andere Welt. Doch ernsthaft sollten wir, nur weil wir diese Horizonte nicht haben, auf sie verzichten. Sollten wir sie damit genug sein lassen, was wir uns selber sagen können. Würde euch das reichen für ein Leben? Mir nicht. Mir wäre das zu erbärmlich, was ich mir selber sagen kann. Mir wäre das zu wenig, was ich mir selber sagen kann. Mir wäre das zu gottlos, was ich mir selber sagen kann. Christen gehören Christus. Christen gehören zu Christus. Und darum halten wir uns offen für das, was Jesus Christus sagt und was Paulus von ihm bezeugt. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Also, es geht nicht anders mit dieser glaubenden Verborgenheit. Wir müssen in die Begegnung mit Jesus darauf vorbereitet werden, um Ostern glauben zu können. Ostern ist ein Geheimnis des Glaubens. Darum ist es so wichtig und gut, wenn wir uns von Gottes Wort helfen lassen, seinen Horizont in den Blick zu bekommen. Gott hat uns mit Jesus eine neue Welt angefangen. Wer sich in diese Zukunft Gottes gestellt sieht, wer Ostern wirklich feiern kann, wer sich an Jesus im Leben und im Sterben hängt, darf ich das nochmal sagen? Wer sich im Leben an Jesus hängt und wer sich im Sterben an Jesus hängt, der kann, das ist die Botschaft, der kann froher, der kann zuversichtlicher und in größerer Hoffnung leben. Heute schon, jetzt gerade. Wer weiß, dass das Entscheidende noch kommt und dass dies Entscheidende das Entscheidende ist, der kann heute schon ruhiger sein. Der kann heute schon mit großer Hoffnung auf den Friedhof gehen. Der wird durch die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen laufen und wird wissen, die haben nicht das letzte Wort. Der wird lernen, dass der Tod besiegt ist und nur noch auf wackeligen Beinen daherkommt, wie so ein angeschlagener Boxer. Zum Schluss noch eine Ostergeschichte, noch ein Ostergleichnis, das uns noch ein bisschen helfen will. Da war einmal ein guter Mensch. Er hatte Mitleid mit dem hässlichen Gewürm der Raupen, wie sie sich Stunde für Stunde vorwärts plagten, um mühselig den Stängel zu erklettern und ihr Fressen zu suchen. Keine Ahnung von der Sonne, keine Ahnung von dem Regenbogen in den Wolken, keine Ahnung von den Liedern der Nachtigall. Und der Mensch dachte, wenn diese Raupe wüssten, was da einmal sein wird. Wenn diese Raupen ahnten, was ihnen als Schmetterling blühen wird, sie würden ganz anders leben. Froher, zuversichtlicher, mit mehr Hoffnung. Sie würden erkennen, das Leben besteht nicht nur aus Fressen und der Tod ist nicht das Letzte. So dachte der gute Mensch und er wollte den Raupen sagen, eines Tages werdet ihr frei sein. Ihr werdet eure Schwerfälligkeit verlieren, ihr werdet mühelos fliegen und Blüten finden und ihr werdet schön sein. Aber die Raupen hörten nicht. Das Zukünftige, dieses Schmetterlingshafte, ließ sich in der Raupensprache einfach nicht ausdrücken. Der gute Mensch versuchte, Vergleiche zu finden. Es wird sein wie auf einem Feld voller Möhrenkraut. Und sie nickten. Und mit ihrem Raupenhorizont dachten sie nur ans endlose Fressen. Nein, so ging es nicht. Und als der gute Mensch neu anfing, ihr Puppensarg sei nicht das Letzte. Sie würden sich verwandeln. Über Nacht würden ihre Flügel wachsen und sie würden leuchten wie Gold. Da sagten sie, hau ab, du spinnst. Du hältst uns nur vom Fressen ab. Und alle Raupen rotteten sich zusammen, um den guten Menschen lächerlich zu machen. Wer mit Jesus lebt, ist nicht mehr nur eine Raupe. Auf ihn wartet die Schmetterlingszeit. Wir sind doch keine Eintagsfliegen. Auch nicht nur 70 oder 80 Jahre Menschen, sondern die Ewigkeit ist mein Zuhause. Der Drogenabhängige hatte geschrieben, vielleicht darf ich schon ganz schön lange ins Licht schauen. Und vermisse die Schwärze gar nicht mehr, welche ich viele Jahre in mir trug und welche dunkler war als jene Finsternis aus Adams Tagen, Ich durfte die Fenster aufmachen, hinaustreten in die endgültige Freiheit. Paulus schreibt, nun aber ist Christus. Nun aber, merkt ihr? Nun aber. So muss man es lesen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.